Hey Leute, ich bin Janne und das ist Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars. Hello Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt und Bock habt, uns ein bisschen zuzuhören. Das ist immer super, das gefällt mir weiter so. Wir haben heute auch wieder eine ganz, ganz tolle Gästin für euch, nämlich Sharon Batiste. Sharon ist 32 Jahre alt und kommt ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Besonders bekannt wurde Sharon 2022, da war sie nämlich Bachelorette und das auch sehr erfolgreich, denn sie hat dort ihre große Liebe Jan Hoffmann kennengelernt, mit dem sie immer noch happily in love zusammen ist und zusammen mit ihm in Hannover wohnt. Mit Sharon habe ich heute vor allem über die Themen Weiblichkeit und Schönheit gesprochen. Das liegt daran, dass sich Sharon mit diesen Themen gezwungenermaßen sehr intensiv auseinandersetzen musste, weil Sharon schon seit sie 8 Jahre alt ist an der Krankheit kreisrundem Haarausfall leidet. Wie so viele Frauen hat sich Sharon jahrelang über ihre Haare definiert, die aber bei Sharon dann tatsächlich immer und immer weniger wurden. Aus diesem Grund hat sie sich 2022 dazu entschlossen, ihre Haare komplett abzurasieren und seitdem lebt sie entweder mit einer Glatze oder trägt Perücken. Wie die Männerwelt darauf reagiert hat, wie sie dadurch neues Selbstvertrauen gewinnen konnte und wie sie dadurch gesellschaftliche Standards von Weiblichkeit und Schönheit neu für sich definiert hat, hört ihr jetzt. Herzlich willkommen zu Unter uns gesagt.
Dankeschön.
Freut mich sehr, dass es klappt und dass du mir hier remote zugeschaltet bist. Wir hatten ein paar technische Probleme, aber ich glaube, jetzt sollte das laufen, oder?
Ich glaube, wir haben es ganz gut gelöst, oder?
Voll, ich glaube auch. Wie geht's dir? Erstmal hier von Anfang.
Danke, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass der Frühling endlich da ist und dass die Technik jetzt geklappt hat und habe gute Laune und freue mich jetzt gleich auf unseren Talk.
Sehr schön. Wir fangen hier ja immer mit unserer Kategorie What's in your fridge an. Und dafür habe ich natürlich auch ein schönes Kühlschrankfoto von dir bekommen. Ich fange immer so ein bisschen an, den Kühlschrank einfach zu beschreiben für die Leute, die vielleicht gerade nicht, weil wir posten ja deinen Kühlschrank dann auch bei Instagram und die Leute können sich das dann ja auch angucken. Aber vielleicht für die Leute, die gerade nicht auf Instagram sind, würde ich einfach mal allgemein beschreiben, was ich so sehe. Und dann habe ich natürlich auch immer Fragen, ne? Aber jetzt mal so ganz allgemein gesprochen. Oben hast du so in deinem oberen Fach sind so Getränke, ne? Hast du irgendwie, ist das Fritz-Cola ganz links? Keine Ahnung, mit so zwei...
Ja.
Zwei Männern da drauf, ne, auf dem Deckel. Red Bull, Wein, oder? Nee, oder
ist
es Baileys?
Baileys.
Baileys, ah, okay. So Baileys auf Eis trinkst du?
Ja, Ich liebe Baileys.
Ja, ist lecker.
So mit, das ist so ein richtiges Genussgetränk mit Mädels und vor allem auch mit meiner Mama und so. Wenn wir dann irgendwie sagen, komm, wir trinken mal ein Baileys. Heute sind wir mal ganz verrückt, dann trinken wir mal ein Baileys.
Dann hast du im zweiten Fach, was ist das hier? Apfel-Bananenmark. Ah,
Ja, das ist mein Topping für mein Porridge. Also ich bin kein Frühstücksmensch, die immer das Gleiche isst.
Okay.
Manchmal brauche ich irgendwie Eier, Tomate, Avocado, so diese Richtung. Und manchmal brauche ich irgendwie einfach nur eine Scheibe leckeres Landbrot oder aber auch Porridge. Und dann mache ich mir als Topping meistens so einen Apfelmus drauf, weil das dann so ein bisschen so einen Charakter hat wie so ein Milchreis von früher. Und das mochte ich als Kind sehr gerne.
Also kannst du auch gar nicht sagen, ob du so klassisch so eher herzhaft oder süßer Frühstücker bist. Das ist immer anders.
Ja, ich bin ein beides Frühstücker und generell auch eigentlich eher ein schlechter Frühstücker. Ich habe manchmal auch wirklich so Tage, da skippe ich das dann und esse dann einfach um 13 Uhr irgendwie schon direkt Mittag. Es ist jetzt keine gute Esskultur, die ich da habe, aber ich war noch nie so ein Mensch, die super funktioniert und morgens direkt Hunger hat.
Ja, okay, aber wenn man keinen Hunger hat, dann ist es ja total legitim, ne? dass man darauf hört und nicht isst halt dann.
Ja, also theoretisch müsste ich, wenn ich mich für ein Frühstücksdate verabrede, am besten vorher 4 Stunden wach sein, damit ich dann Hunger habe.
Ah, okay.
So wird es bei mir laufen.
Ah, okay. Verstehe. Dann der Rest des Kühlschranks. Unten ganz klassisch Gemüsefach, viel gesunde Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Was ich mich so allgemein einfach jetzt gefragt habe, bist du, wenn du einkaufen gehst, bist du so jemand, schreibst du dann immer so Listen und bist sehr strukturiert und hast so einen konkreten Plan, was du brauchst, du weißt, was du kochen wirst die nächste Woche, so, und hast dann deine Liste und gehst los und kaufst dann wirklich nur das? Oder bist du so jemand, die geht los und guckt halt mal spontan, worauf sie Bock hat? So, und dann wird man halt auch mal so geleitet von irgendwelchen Gelüsten, die man halt dann irgendwie so hat. Wie bist du da?
Also ich bin vor allem ganz krass unterwegs, wenn ich mit Hunger einkaufen gehe.
Schlimmste.
Dann landet original alles im Wagen.
Ja.
Oder in diesen großen Tüten, wenn dann der Arm schon halb abfällt und man sich jedes Mal denkt, wieso habe ich nicht einfach einen Wagen genommen?
Ja.
Das liebe ich ja auch.
Ja.
Aber ansonsten ist es schon so, dass ich mich gerne leiten lasse. Aber die Basics, die man immer so im Haus hat, vor allem das untere Fach, Salat, Gurke, Tomaten, Zucchini, weil wir einfach sehr oft auch Ofengemüse essen, die kaufe ich immer ein. Dafür brauche ich keinen Zettel. Aber es gibt so manche Sachen, die ich chronisch immer vergessen würde. Also wenn ich eigentlich weiß, ich brauche Spüli zum Beispiel, muss ich mir das aufschreiben, ansonsten würde ich bei jedem Einkaufsgang das vergessen. Weil das nichts Alltägliches ist. Ja. Oder Butter ist zum Beispiel leer. Das sind so Sachen, ich weiß, weil man da nicht immer lang geht.
Ja.
Ne? Butter ist ja nicht jede Woche leer, dass ich mir sowas aufschreiben muss. Ansonsten lasse ich mich sehr gerne einfach überraschen und probiere mich auch im Kochen gerne aus. Ich habe zum Geburtstag zum Beispiel einen Thermomix bekommen.
Geil.
Und das ist jetzt kein Kochersatz, weil ich nicht kochen kann oder es nicht will, sondern man kocht dort einfach nochmal andere Gerichte. Man kann einfacher eben mal irgendwie einen Kuchenteig oder so backen und dadurch entstehen natürlich jetzt auch nochmal ein paar andere Gerichte, wofür man speziellere Sachen oder so benötigt.
Ja. Ja, aber bist du dann, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, sagen wir, du machst so einen Wocheneinkauf, wenn du jetzt vielleicht, wenn nicht so viel unterwegs bist, mal eine Woche zu Hause bist, planst du dir dann so Gerichte vor und du weißt, Mittwoch mache ich, keine Ahnung, Lasagne und Donnerstag mache ich das Curry so, planst das dann vor und kaufst dann genau diese Zutaten oder ist das dann spontan, dass du losgehst und dir das dann jeweils holst, wenn du auf irgendwas Spezielles Bock hast?
Also ich bin meistens sehr spontan unterwegs, je nach Laune, auf was habe ich heute Bock. Sei denn, ich weiß, ich bin ein paar Tage weg oder Jan und ich sind ein paar Tage weg und wir wollen irgendwie die Reste noch verwerten, dann gehen wir nach dem, was wir noch da haben, ansonsten immer nach, okay, auf was haben wir heute Bock.
Okay, genau, und du hattest gerade schon gesagt, du wohnst ja auch mit deinem Freund, mit Jan in Hannover.
Mhm.
Wie ist es bei euch so vom Kochen her? Ist es ausgeglichen oder kochst vor allem du oder er? Habt ihr da so Routinen?
Ich glaube, jeder hatte für sich da seine Routine. Wir haben beide vorher ja lange, lange Jahre oder viele Jahre nicht mit einem Partner zusammengelebt. Jan kann sehr gut kochen. Ich kann auch ganz gut kochen. Wenn wir zusammen sind, würde ich aber sagen, dass ich 80% am Kochen bin.
Mhm.
Weil es mir aber einfach Spaß macht. Ich habe irgendwie Bock, auch mich auszuprobieren. Jan ist so ein Mensch, der könnte auch wirklich original jeden Tag einfach nur Ofengemüse essen mit ein Stück Fleisch oder so. Das geht bei mir 2 Tage gut und dann will ich was Neues.
Okay, du brauchst Abwechslung.
Und da er dann, ja, ich brauche definitiv Abwechslung. Und da er dann sagt, ja, okay, dann machst du dir Gedanken und dann ist es so unausgesprochen, okay, nee, heute gibt's was anderes. Ich kaufe ein, ich koche, ich kümmere mich drum und das macht mir dann auch Spaß. Gestern gab's zum Beispiel gefüllte Paprika, weil ich irgendwie auf den Gedanken gekommen bin, das könnte man doch mal machen. Und dann habe ich ein paar mit Veggie-Hack gemacht und ein paar mit normalem Rinderhack. Ja, und dann stehe ich da irgendwie einfach in der Küche, mache mir laut Musik an und habe dabei meinen Spaß. Also mich bringt das tatsächlich auch echt runter.
Mhm. Geil. Zu unserem eigentlichen Thema. Du, bei dir dreht sich ja natürlich aufgrund deiner Geschichte auf Instagram und allgemein sehr viel um das Thema kreisrunder Haarausfall. Da würde mich tatsächlich erstmal interessieren, nervt dich das eigentlich, dass sich bei dir so viel um das Thema oder dass du so viel immer über das Thema sprichst und sprechen musst, in Anführungszeichen?
Mich nervt das Thema nie. Ich lerne ja auch noch jeden Tag dazu. Ich hätte nicht gedacht, dass 2022 dieses Thema wie so eine Wucht einschlägt, da bin ich ehrlich. Ich wusste ja selbst nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe mir da irgendwie die Haare abrasieren lassen aus der völligen Not und dem Frust heraus. Bin dann Bachelorette gewesen und habe mich da quasi geoutet, komme zurück nach Deutschland und auf einmal, boom. Ne? Also das war natürlich dann eine krasse Nachricht auch. Und seitdem geht's viel oder auch nur darum.
Ja.
Aber ich spreche gerne darüber. Es ist ja auch offensichtlich noch ein Teil von mir.
Ja.
Und nicht, weil ich sage, okay, ich mag jetzt den Look, sondern da wächst ja tatsächlich auch nicht viel. Das heißt, ich bin ja auch zwangsläufig immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Ich beantworte immer wieder Nachrichten. Ich habe gestern auch mit einer jungen Frau geschrieben, die ganz öffentlich damit umgeht, die das so ein bisschen tagebuchmäßig auf Instagram gezeigt hat und das auch so mit Humor irgendwie genommen hat. Und das fand ich total schön, weil ich habe, das ist mir aufgefallen. Und dann hat sie mir geantwortet und gesagt, ja, und das habe ich durch dich geschafft.
Hilft dir das auch, wenn du solche Nachrichten kriegst quasi? Weil es ist ja oft so ein Gefühl von Gemeinschaft, was irgendwie hilft, wenn man merkt, man ist nicht alleine mit dem Thema. Das gibst du ja deinen Followerinnen. Aber hilft dir das dann auch, wenn du das von anderen mitbekommst?
Also mir hilft es schon. Ich habe sie zum Beispiel gestern auch gefragt, weil ich dann gesehen habe, dass sie die Haare ganz lang hatte, dann kurz, dann mit den Lücken und dann wieder lang. Mhm. Und dann habe ich ihr geschrieben, hä, sind deine Haare wieder gewachsen? Und dann sagte sie so, ja, aber frag mich nicht, wieso. Okay. Und dann bin ich aber natürlich angefixt. Ne? Ja. Und dann merke ich, okay, krass. Also es gibt doch noch Menschen, bei denen kommt dann alles zurück. Und dann stellt man sich kurz die Frage, wie wäre das jetzt eigentlich? Ja. Wie wäre das eigentlich, wenn meine Haare jetzt wieder wachsen? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Würde mich das eigentlich jetzt irgendwie beruhigen oder eigentlich eher beunruhigen? Weil ich glaube tatsächlich, wenn die zurückkommen, ich habe da so kein Vertrauen mehr hinter, weil ich kenne ja diesen Prozess. Ja. Sie wachsen, fallen aus, sie wachsen, fallen aus. Dass wenn sie jetzt wachsen würden, weiß ich, dass ich wieder dahin komme, täglich in den Spiegel zu schauen und zu checken, ob alles da ist. Ja. Und das ist ja genau das, was mental natürlich auch so anstrengend war und wovon ich jetzt los bin. Ja. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wie das für mich wäre, wenn die wieder wachsen.
Voll. Aber interessiert es dich dann trotzdem so quasi von wegen, ja. Wie hast du es geschafft oder was hast du irgendwas gemacht schon?
Ja, ich bin schon sehr interessiert und wenn ich das auf Instagram oder so auch im echten Leben beobachte oder mich darüber austausche, frage ich immer. Aber auch jeder hat seine eigene Geschichte dazu. Sie hat zum Beispiel gesagt, ja, sie hatte dann ihre Haare zurück, aber jetzt hat sie aufgrund von Stress wieder eine Lücke entdeckt und genau das ist es nämlich. Das Schöne für sie ist natürlich auch, dass sie jetzt damit umgehen kann. Sie kennt den Prozess schon. Und das ist das Schöne daran, dass man da jetzt mit einer Leichtigkeit rangehen kann. Natürlich bin ich neugierig, ja. Aber ich bin aktuell auch nicht bereit zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal in den Kampf und ich probiere jetzt alles, weil dafür habe ich es lange, lange Jahre und so lange wirklich alles probiert und jetzt habe ich das ein Stück weit akzeptiert. Wenn es da irgendwann eine Wunderpille gibt, die jetzt nicht irgendwelche schlimmen Nebenwirkungen hat, würde ich sagen, ich würde es nochmal probieren. Ja. Aber aktuell nicht.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weil man Angst wieder auch von dieser Abhängigkeit hat von dem Thema, ne? Weil man einfach weiß, dass das ganze Leben halt so bestimmt hat.
Und total. Und auch dieses, ich habe ja viele Jahre auch von mir selbst gedacht, dass es an meiner Psyche liegt. Ja. Und bin ja seit vielen, vielen Jahren auch in therapeutischer Behandlung wegen diversen Themen. Ne? Aber manchmal kann ja sowas auch nur einen kleinen Trigger oder einen Ursprung haben, der wirklich in den Jahren zurückliegt, den man so offensichtlich gar nicht checkt. Aber boah, ich habe schon so viel über mich und mein Leben und alles gesprochen. Ich denke mir, ich habe schon so viele gute Phasen im Leben auch gehabt, ja. Überwiegend. Und wenn in dieser Zeit meine Haare nicht sprießen, dann weiß ich halt auch nicht. Also vielleicht ist es jetzt auch einfach dann irgendwas anderes. Ne? Ja. Wirklich de facto eine Autoimmunerkrankung und nicht irgendwie eine psychische Baustelle, die da in mir steckt. Ich bin gerade nicht bereit, da nochmal in den Kampf zu gehen und dann auch so Enttäuschung, ehrlich gesagt, schon wieder aufs Neue wegstecken zu müssen. Da habe ich gerade keinen Bock drauf.
Verstehe ich, absolut. Ja. Magst du vielleicht, also natürlich, du hast schon sehr viel über deine Geschichte gesprochen, aber magst du vielleicht trotzdem noch einmal für die Leute, die es vielleicht noch nicht, deine Geschichte nicht kennen, vielleicht einmal so kurz uns da durchführen? Muss jetzt nicht super lang sein, aber bei dir hat es jetzt tatsächlich auch schon sehr früh angefangen, ne? Ich glaube, als du 8 warst, dass du vielleicht einmal so kurz deine Geschichte durchgehen und dann...
Mach ich gerne. Also, ich habe, als ich circa 8 Jahre war, das erste Mal so eine Stelle entdeckt von meiner Trainerin. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil sie mir die Frisur für ein Tanzturnier gerichtet hat. Und dann ging es eigentlich los. Danach bin ich mit meiner Oma, mit meiner Mama immer zu Ärzten gerannt. Die Jahre gingen so ein bisschen ins Land und wir haben alles probiert, da irgendwie eine Lösung zu finden, weil selbst die Stellen, die dann ausgefallen waren, sind dann zugewachsen, aber dann sind an anderen Stellen wieder Haare ausgefallen. Und dann bin ich verschiedene Methoden angegangen, von damals Therapie, Kortisonspritzen, Kortisonsalben, Tinkturen. Im jugendlichen Alter hatte ich verschiedene Cremes, ich hatte Tabletten, ich wurde nach Mängeln gecheckt, ob es jetzt Eisen ist oder was auch immer, was man für Mängel haben kann. Ich wurde komplett auf den Kopf gestellt und es wurde dann tatsächlich immer schlimmer. Ein großes, einschneidendes Erlebnis war auf jeden Fall ein Schicksalsschlag 2014. Da habe ich dann auf jeden Fall beobachtet, dass es dann doch vielleicht auch ein bisschen an der Psyche lag, weil danach ging es dann wirklich sehr, sehr rapide bergab, sodass dann irgendwann der komplette Unterkopf gefehlt hat und ich quasi nur noch oben so das Deckhaar so drüber gelegt habe, keinen Dutt mehr flechten konnte und nur noch mit so einem breiten Haarband gearbeitet habe, was ich dann unten so in den, ja, in so den Nacken gelegt habe, damit es dann so ein bisschen das kaschiert. Mhm. Dann habe ich mir ein Ansatzspray gekauft, um die hellen Stellen auf der Kopfhaut zu besprühen, dass wenn dann doch mal ein Wind weht, irgendwie, dass man es nicht sieht. Ja, und als ich dann in der TV-Branche angefangen habe zu arbeiten, 2018, habe ich natürlich alles probiert, um es zu verstecken, weil es mir natürlich auch peinlich war, als Schauspielerin bei Drehs vielleicht darauf angesprochen werden zu können, dass man mir nicht die Haare stylen konnte, weil ich eben nur eigentlich zwei Frisuren hatte, entweder offen oder eben diese Haarband-Notlösung. Ja, und um es abzukürzen, es ist einfach nicht besser geworden. Und 2022, nach einer Corona-Infektion, ist es dann so schlimm geworden, dass ich, ja, ich glaube, über die Hälfte an Haaren wirklich komplett verloren habe. Da gab es auch nichts mehr zu retten. Man konnte da auch nichts mehr verstecken oder was auch immer draus basteln. Und dann gab es einen Mädelsabend und da habe ich dann meine besten Freundin gebeten, mir den Kopf zu rasieren. Tatsächlich relativ spontan. In der absoluten Frust-Ausnahmesituation, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und es muss jetzt sofort hier ab. Ich hatte zwar vorher ein paar Wochen schon so ein bisschen dieses Thema Perücken mit mir, ja, mit mir ausgemacht und auch hin und wieder mal eine getragen, aber das Problem war, ich war dann bedingt glücklich, wenn ich eine Perücke anhatte und wenn ich die abends abziehen musste, ja, dann habe ich den Unfall wieder gesehen und war dann wieder am Heulen und so ging das halt über Wochen. Und deswegen habe ich gesagt, dass auch unter der Perücke halt was passieren muss. Und so kam ich zu dem Entschluss. Und das Schöne war, dass ich in diesen 6 Minuten, als mir der Kopf rasiert wurde, zwar, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Panikattacken durchgemacht habe und gedacht habe, okay, das war's jetzt. Du wirst nie wieder daten können. Du wirst nie wieder als Frau akzeptiert werden. Du wirst nicht mehr als Schauspielerin arbeiten können. Du siehst aus wie ein Kerl. Und also mir ging so alles durch den Kopf. Und als ich mich dann aber das erste Mal angeschaut habe, habe ich wirklich mit mir selbst gesprochen und ich hatte so eine Bluse an, mit so einer Karätebluse und habe die so über die Schulter gelegt und habe so in den Spiegel zu mir selbst gesagt, okay, I'm back. Weil ich so richtig gemerkt habe, okay, krass, ich bin einfach zurück. Hä? Was war los die letzten Jahre? Und es war die absolute pure Freude und einfach so ein Neustart. Also ich hatte so einen Neustart mit mir selbst und das war der absolute Hammer.
Es ist wie, als würde halt so ein Schalter umgelegt worden sein, ne?
Aber der krasseste Schalter, den ich in meinem Leben so gespürt habe.
Aber warum glaubst du, also das ist ja krass, weil das war ja, das hatte ich auch bei Insta schon mal gesehen, das war ja wirklich sofort, ne? Du hast dir die Haare abrasiert und irgendwie sofort war das. Warum glaubst du, ging das sofort einfach?
Ich höre, also ja, es ist schwierig, ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube ja auch an so gewisse Situationen, dass die einen Grund haben, warum die passieren. Mhm. Und dass es so weit kommt, habe ich früher nie gedacht. Aber ich habe einfach, wie so ein Schauer über meinen Körper, wie so eine Generalüberholung auf ganz krasser Ebene, habe ich einfach gespürt, okay, das ist es, was ich gebraucht habe. Ich habe meinen Frieden zurück, ich fühle mich hübsch, ich fühle mich weiblich. Klar kann ich daten, das wird schon alles klappen. Also alle Fragen, alle Probleme, die in meinem Kopf so waren, haben sich irgendwie direkt aufgelöst. Und ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es für mich die nächsten Wochen dann irgendwann losgeht als Bachelorette. Mhm. Das heißt, ich habe die Entscheidung ganz für mich getroffen. Ich hatte dann damals zu dieser Produktion noch gesagt, also ich war ja da schon im Casting-Prozess und dann habe ich gesagt, also ich muss euch jetzt mal ganz kurz was sagen. Die haben mich ja mit Haaren noch kennengelernt, ja. Und die wussten auch über das Problem Bescheid, weil wir da auch ja mit der Frau, die Hair und Make-up macht, ne, sprechen mussten, wie wir dann was feststecken können. Und dann bin ich zu einem Treffen gegangen und bin schon mit einem anderen Look, mit Perücke dahin. Ich weiß, ihr habt euch noch nicht entschieden, aber bevor ihr euch entscheidet, gibt es da was ich euch sagen möchte, damit ihr einfach wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Das klingt so, aber ja, ne, die haben mich halt anders gecastet und dann habe ich das gezeigt und dann haben sie mich gefragt, ja, möchtest du das zeigen, möchtest du dazu stehen? Habe ich gesagt, auf jeden Fall, weil mir geht's so gut wie Jahre nicht. Ich habe mich einfach total befreit gefühlt und wusste, ich habe ein ganz, ganz großes Paket an Sorge hinter mir gelassen. Ja. Und vor allem habe ich selbst entschieden. Ich hätte ja auch warten können, vielleicht, bis sie von selbst ausfallen. Ne? Aber dann würde ich jetzt noch warten, weil so ein bisschen was hier oben wächst noch, ja. Also 5%. Also da würde ich jetzt 2 Jahre später immer noch hier sitzen und darauf warten, dass ich dann endlich jetzt mal gar keine habe. Deswegen, ich war auch so stolz auf mich, dass ich das jetzt entschieden habe.
Ja, weil ich
da einfach rausgehe.
Ich glaube, du hast dich halt, oder in der Zeit, wo du damit so krass gekämpft hast, hast du dich halt wahrscheinlich so krass ausgeliefert gefühlt, einfach der Situation und deinem Schicksal so ausgeliefert gefühlt. Und indem du ja selber diesen Schritt gegangen bist, hast du dir ja so voll so diese, hast du dich ja voll so selbst ermächtigt und dir so voll so die Macht zurückgeholt und einfach halt das Schicksal nicht mehr entscheiden lassen, sondern halt einfach selber entschieden. So, und
voll, das hast du voll schön gesagt, mit die Macht zurückgeholt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich halt die Macht total abgegeben habe. Und die Macht, die hat alles über mich bestimmt. Also die Haare haben mein Leben bestimmt über Jahre. Und ich habe mich so gefühlt, wie meine Kopfhaut aussah. Ja. Ne? Dementsprechend wie ein Stück Scheiße, wenn man das mal so sagen kann. Und habe alles damit identifiziert. Also wir sind ja trotzdem noch wer, auch ohne Haare. Voll. Nur ich hab eine Zeit lang das einfach andersrum gedacht.
In welchen Bereichen, wenn du so zurückblickst, gerade in die Jahre, wo das irgendwie krass war, auch so, keine Ahnung, vielleicht Teenagerzeit, da ist es ja eh so eine Phase, wo man irgendwie oft mal unsicher ist und irgendwie, also so schon, ja. Wie würdest du sagen, hat dich das da so beeinflusst, in welchen Bereichen oder auch eingeschränkt?
Oh, es hat mich ganz schlimm und immer eigentlich eingeschränkt und beeinflusst. Also vor allem, als ich den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt habe und dann auch als Schauspielerin gearbeitet habe, man ist oft in der Maske, einem werden die Haare gemacht, da habe ich schon gemerkt, ich will keinen mehr ranlassen, habe immer gesagt, ich mache alles selbst, habe mich dann aber erklärt, dass sie nicht denken, nee, ich meine es nicht arrogant, sondern ich habe da meine eigene Struktur, aber eigentlich war es mir eigentlich nur peinlich.
Also du hast dann auch nicht gesagt, dass du diese Krankheit hast quasi?
Wenn ich jetzt Personen nur einmal, zweimal sehe, dann nicht. Mhm. Wenn ich jetzt mit jemandem mich mehr auseinandersetzen musste oder vielleicht auch mal ein Date hatte und wenn dann irgendwie Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, könnte man natürlich sowas sehen. Dann habe ich das schon erwähnt, aber immer mit einem ganz, ganz großen Bauchschmerzgefühl, Unwohlsein und oh Gott, was könnte die Person jetzt denken und... Ja, es war mir einfach immer sehr, sehr unangenehm. Und ich habe Modeljobs abgesagt, weil ich wusste, okay, wie soll ich auf einer AIDA stehen, jetzt mal als Beispiel, und irgendwas Cooles zeigen? Oben weht der Wind, kann ich nicht machen, also abgesagt. Ja. Und so bin ich auch eigentlich immer meinen Weg gegangen. Wenn ich mir unsicher war und wusste, okay, es könnte irgendwie wieder um viel auch meine Haare gehen, alles abgesagt.
Hm. Du hast gerade auch schon gesagt, so mit Männern, das stelle ich mir irgendwie auch, also auch krass schwer vor, so. Hattest du dann, also hast du schon gesagt, dass du ja da irgendwie so ein Unwohlsein hattest, hattest du dann da manchmal auch so Angst quasi dann, sobald du das mit jemandem geteilt hast, dass du dann so Ablehnung erfährst?
Ja, ich hatte total Angst vor Ablehnung. Ich muss aber sagen, ich habe noch nie jetzt irgendwie einen Boy in meiner Vergangenheit erlebt, der darauf super scheiße reagiert hat. Also die meisten haben natürlich Fragen gestellt oder fangen dann auch an zu googeln und hast du nicht schon mal das probiert und willst du nicht mal hier und willst du nicht mal da? Mhm. Da war jetzt, glaube ich, nichts, was ich jetzt so noch wüsste. Aber ich war das Problem.
Ja, klar.
Es waren nicht die Männer. Ich war das Problem. Und wenn ich mich dann in Situationen nicht fallen lassen kann oder ich mich unsexy, unweiblich fühle und einfach auch nicht, ich war einfach sehr unselbstbewusst. Ich war einfach so klein. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, wenn man mich dann vielleicht gedatet hat, ne? Dass ich eigentlich vielleicht da doch, sag ich mal, mehr Eier habe, aber zu diesem Zeitpunkt, in diesen Jahren, da habe ich halt alles an Selbstbewusstsein, ehrlich gesagt, Stück für Stück verloren.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt, und du hast es auch schon gerade gesagt mit diesem unweiblich, ich glaube, gerade viele Frauen definieren sich ja total über die Optik. Und das sind ja, also gerade auch diese Weiblichkeit, ne, das sind dann oft einfach die Haare, die langen, schönen Haare. Ja. Und das sind dann die Brüste meinetwegen auch. Und das sind irgendwie auch, keine Ahnung, vielleicht auch die Periode oder Kinder kriegen. Also man definiert, glaube ich, oft seine Weiblichkeit einfach so über externe Faktoren. Und oder auch einfach generell Optik, Schönheit. So, das ist ja auch, aber also durch diese Hülle einfach. Aber zum einen ist natürlich Schönheit auch im Alter oder so vergänglich, so, das, ne,
absolut. Schwierig.
Aber natürlich auch so durch Haare oder Brüste oder wie auch immer, das sind ja so externe Faktoren, sobald da mal einem irgendwas weggenommen wird oder jetzt zum Beispiel in deinem Fall mit den Haaren oder auch wenn man Brüste jetzt einfach nicht hat oder so, dann, und wenn man sich darüber definiert und darüber die Weiblichkeit definiert, dann ist es ja, ja, das ist ja ein Kampf, den man eigentlich ja nie gewinnen kann, weil zum einen ist es vergänglich und zum anderen, also tatsächlich, weil ich meine, auch wenn ich jetzt so, ich habe dann auch im Vorhinein mal ein bisschen überlegt, so wie ich denn meine Weiblichkeit definiere und ich würde tatsächlich auch sagen, so Haare, so und was aber ja ganz schlimm ist, weil man weiß ja nie so, ne, wenn irgendwas ist oder was passiert und ich habe zum Beispiel auch eine Freundin gehabt, tatsächlich auch, du hattest gesagt, ja mit Corona, dass du nach Corona auch nochmal einen Schwung Haare verloren hattest. Ich habe das tatsächlich im Freundeskreis natürlich nicht auf so einem Level, aber auch ein paar Mal gehört, dass Leute echt dollen Haarausfall bekommen haben von Corona. Und auch da hatte ich dann von den Freundinnen eben gehört, dass sie plötzlich super, super unsicher waren, nur weil einfach das Thema Haare nicht mehr so da war. Und das ist halt schon krass, wenn man sich halt so über diese Optik quasi, wenn man seine Weiblichkeit so definiert, weil dann früher oder später machst du ja super abhängig.
Voll. Und das ist auch das, was ich eben nicht so gut erklären konnte, weil als die dann ab waren und ich mich im Spiegel angeschaut habe, dann hat einfach mein Körper mir von innen raus gesagt, ey, guck dich an, du bist zurück, da ist es alles gut, ich bin hier und let's go. Und das ist, nur so kann ich es auch erklären. Ich habe mich wieder anders gesehen oder überhaupt gesehen. Und ohne jetzt zu sagen, woran es jetzt lag. Mhm. Ich habe einfach nur festgestellt, okay, die Haare sind weg und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich weiblich sein. Völlig krank eigentlich. Aber das ist es ja, weil es irgendwie von innen heraus kam. Und ich hatte so einen Schub, oder bis heute noch. Also ich habe so viel Perücken da unten und manchmal denke ich mir, mein Gott, jetzt habe ich mir so viele gekauft und jetzt ziehe ich die gar nicht an. Aber weil ich einfach glücklich so bin, wie es jetzt ist. Ich mag den Look, es ist was anderes, es ist einfach. Und ich habe natürlich trotzdem das große Geschenk, dass ich so viel schönes Feedback dazu noch on top bekommen habe. Ne? Das bedeutet natürlich auch, dass es mir das alles ein bisschen leichter gemacht hat, auch nach dieser Bachelorette-Phase so auch auf Events zu gehen und mich so zu zeigen. Ich musste mich da nicht schämen oder so. Das gab es noch so als Add-on dazu, würde ich jetzt mal sagen. Aber der große Punkt ist wirklich innen drin bei mir passiert, weil ich jetzt auch für mich verstanden habe, okay, es sind und waren nicht nur die Haare, die mich irgendwie weiblich machen, weil also ich habe mich 10 Jahre lang nicht weiblich gefühlt oder länger.
Ja, ja. Also würdest du quasi sagen, dass du dann angefangen hast, deine Weiblichkeit über deine inneren so Charaktereigenschaften und so zu definieren quasi?
Absolut. Über meine inneren Werte. Ich habe mich auf einmal auch mit sowas überhaupt mal wieder auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe mich auch irgendwie anders gekleidet. Ich war auf einmal viel, viel mutiger und habe viel Fokus gelegt auf Schmuck, vielleicht auch auf Make-up. Ja, und musste mich auch so ein bisschen wieder neu entdecken. Und ich sag mal so, wann hat man das schon in seinem Leben mal so, dass man sich so mit sich selbst nochmal neu entdeckt? Ja. Also klar, wenn wir zum Friseur gehen, dann hat das ja auch einen Grund. Wir brauchen was Neues, ne? Wir wollen irgendwie anders aussehen, wahrgenommen werden. Wir können es nicht mehr sehen, wir haben uns satt gesehen. Und dann wollen wir eine neue Frisur. Und das macht ja auch extrem was mit uns. Wir haben dann neue Haare. Und dann los,
neuer Mensch.
Raus, genau. Gerade nach einer Trennung kennen wir auch, glaube ich, alle immer zum Friseur und dann irgendwie eine neue Frise. Ja. So. Und diese ganzen Sachen musste ich ja trotzdem auch so ein bisschen mit mir neu vereinbaren. Und das war auch schön. Ich war da irgendwie auch neugierig und habe auf einmal auch meinen Look so ein bisschen geändert. Ich habe so das Gefühl, dass ich so von so... meine Mutter hat zu mir gesagt, ich habe das Gefühl, du bist jetzt zur Frau geworden.
Aber wie würdest du sagen, hast du das gemacht? Weil ich finde das auch ein guter Vergleich. Zum Beispiel nach einer Trennung geht man zum Friseur und man will eine neue Frisur und hat den Anspruch, ah, okay, ich bin jetzt ein neuer Mensch, so. Aber das ist ja überhaupt nicht nachhaltig, weil du gewöhnst dich dann an die, also so wenn ich jetzt zum Beispiel von mir gehen würde, so, dann habe ich zwar diese neue Frisur, aber dann habe ich mich ja trotzdem nicht mit mir im Inneren auseinandergesetzt, theoretisch. Und nur das kann ja wirklich eine nachhaltige Veränderung sein, quasi. Also wie... Auch wenn deine Mama zum Beispiel sagt, du bist zu einer Frau geworden, wie würdest du sagen, hast du das gemacht?
Ich glaube, bei mir ist einfach ich habe diesen Kampf für mich gewonnen. Und bei mir ist so ein Groschen gefallen, der notwendig war, weil ich wirklich auch depressiv teilweise verstimmt war. Und ich auf einmal gemerkt habe, dass nicht alles in mir nur grau, schwarz und depressiv ist, sondern dass es noch ganz, ganz viel Sonnenschein in mir gibt. Und ich habe einen großen Ballast losgeworden. An dem ich viele, viele, viele Jahre festgehalten habe und an dem ich festgehalten habe, weil ich dachte, und deswegen hast du einen Modeljob und deswegen bist du gut und nur deswegen kannst du das und das machen. Ich habe alles über meine Locken definiert.
Ja.
Und auf einmal war das, ich wurde einfach anders gesehen. Es ging nicht mehr um meine Locken, sondern es ging um mich als Person und als Mensch. Und so habe ich mich auch selbst behandelt. Das ist jetzt einfach an der Zeit ist, mal auf meine Seele zu hören, was die eigentlich brauchen, wie es ihr geht und nicht, was meine Kopfhaut will.
Voll gut, ja. Aber du hast auch schon gesagt, oder dass du diesen Kampf für dich gewonnen hast. Das hat ja eigentlich auch viel mit Akzeptanz zu tun, so, dass man die Situation akzeptiert. Ich finde es auch gerade bei diesem Thema, kreisrunder Haarausfall, man hat ja eigentlich ganz viele Fragen so. Warum, was passiert in meinem Körper? Warum passiert das in meinem Körper? Warum passiert es mir so? Ist es jetzt eine Autoimmunerkrankung oder ist es Stress? So, das sind ja ganz viele Fragen, auf die du ja echt keine Antworten kriegst. Und ich habe das Gefühl, oft denkt man, man braucht Antworten, um akzeptieren zu können und auch diese Closure zu finden. Mhm. Aber du hast ja diese Antworten nie bekommen. Wie würdest du sagen, oder hast sie auch immer noch nicht? Du weißt ja immer noch nicht so, warum macht es mein Körper mit mir? Und ich finde, zum gewissen Maß könnte man dann sogar, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das so hattest, so, dass man sich vielleicht sogar mal vom eigenen Körper auch betrogen fühlt. So, warum tust du mir das an? So, und du kriegst ja keine Antworten darauf. Hattest du dieses Gefühl, dass du dich auch so betrogen gefühlt hast? Und dann, wie schafft man es zu akzeptieren, ohne Antworten zu haben?
Also ich bin generell ein Mensch, auch jetzt noch im Leben. Ich will eigentlich immer antworten, da bin ich ehrlich. Aber in diesem Fall gebe ich das ab ans Universum. Mhm. Das ist so mein Halt und mein Anker, weil ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mit 23 von heute auf morgen meine beste Freundin verloren. Und das macht vorne und hinten keinen Sinn. Nee. Über Jahre habe ich für mich gesagt, warum? Wieso sie? Warum wir? Macht keinen Sinn. Sie war gesund. Sie hat das ganze Leben noch vor sich. Also darauf findet man einfach keine Antwort. Ja. Und irgendwann habe ich für mich gesagt, okay, ich habe es irgendwie versucht, von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, nach viel Arbeit. Ich glaube, dass sie vor etwas noch Schlimmerem bewahrt wurde und deswegen in den Himmel geholt wurde, um das Schlimme, was vielleicht auf dieser Welt hier vielleicht passiert wäre, soll sie gar nicht erst erfahren. Und deswegen wurde sie vorher schon in den Himmel geholt. Das ist meine Definition von Antwort. Mhm. Und genauso ähnlich kann man jetzt sagen, ist es bei mir mit den Haaren. Es wird einen Grund haben von oben, warum es so ist, wie es ist. Ja. Ich werde diese Antwort nämlich niemals bekommen. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn es irgendwann diese Wunderpille gibt, wenn es die geben sollte, würde ich gerne wissen, wie die bei jedem Mensch greift. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass jeder ganz individuell darauf reagiert, warum auch immer. Mhm. Der eine hat einen Mangel, bei dem anderen ist es die Psyche. Und bei mir ist es einfach, es ist, wie es ist. Ja. Und wenn mein Körper will, dass die wieder kommen, dann wird er sie produzieren. Alles andere ist für mich aktuell einfach so, dass von oben bestimmt ist, nein, das ist dein Lebensweg jetzt gerade. Vielleicht auch genau dieser Austausch gerade. Ich meine, ich kann ja mit Menschen helfen, ich kann Männer und Frauen irgendwie pushen, ermutigen. Und da reden wir nicht nur vom kreisrunden Haarausfall, sondern wie das Leben ist ohne Haare. Ja. Und
ja, das Ding,
Frauen oder Menschen, die vielleicht auch eine Krebstherapie oder so durchmachen, ne, ja, die stellen sich ja auch die Frage. Die kommen nämlich, die kommen ja meistens an den Punkt, dass sie wissen, okay, es könnte jetzt bald passieren, wie mache ich das jetzt? Ja. Und ich glaube, dass das einfach mein Lebensweg gerade so ein bisschen sein soll.
Ja. Vor allem finde ich, zum einen, klar, riesengroßes Thema Haare, aber zum einen finde ich, kann man dieses Thema ja auch auf ganz andere Bereiche des Lebens übertragen, dass man seine Weiblichkeit, auch Beispiel wie der Brüste, dass man das nicht davon abhängig macht oder dass man es nicht von einer möglichen Schwangerschaft abhängig macht oder seine Optik generell, dass man sein Wohlergehen nicht von seiner Optik, ob man jetzt vielleicht Akne hat oder ob man keine Ahnung was irgendwas hat, dass man einfach sich nicht über seine Optik definiert. Ich finde, das kann man ja aus deinem Fall auf ganz viele Bereiche übertragen und alleine deshalb ist es ja auch schon sau wertvoll. Und also ich verstehe das auch so, dass du ja halt denkst, okay, es soll alles für einen Grund passieren. Und ich finde ja auch alleine, dass du dich dadurch ja doch auf nochmal eine ganz andere Art kennenlernen durftest und nochmal dieses, eine viel tiefere Verbindung zu dir auch selber gefunden hast. Alleine das ist ja schon voll der wertvolle Grund. So, vielleicht, selbst wenn deine Haare in einem oder zwei Jahren zurückkommen sollten und du wieder super happy mit deiner Mähne bist, trotzdem hast du eine ganz andere Verbindung zu dir so dadurch irgendwie bekommen.
Absolut. Ich glaube auch, dass die irgendwann wiederkommen werden. Mhm. Aber dann wird es einfach passieren. Und dann komme ich nämlich jetzt in das Nächste. Und dann werden die kommen und dann wird man sich wieder fragen, ja, warum kommen die jetzt? Dann hast du jetzt ja umgekehrt die Fragen genauso.
Ja.
Was habe ich jetzt anders gemacht? Ja. Oder wie auch immer. Also irgendwann werden die kommen, das kann schon sein. Aber aktuell ist das alles so in Ordnung. Und ich habe dafür jetzt ein bisschen mehr Kapazität, mich anderen Dingen mit mir, in mir drin sozusagen zu widmen und nicht mehr eben nach diesen Antworten zu suchen, was kann ich noch machen.
Ja, Das finde ich halt auch so krass, weil auch jetzt, wir haben ja auch bisher nur Frauen eigentlich als Gäste und bei vielen Frauen ist natürlich auch immer so das Thema so Gewicht auch oder irgendwie oder so Körperbild und so auch ein riesen Thema. Und ich finde es halt auch so krass einfach, weil du es auch gerade gesagt hast, wie viel Energie man in diese Themen steckt. Ja?
Permanent. Und auch, das geht ja wie ein zweiter Motor läuft es ja in unserem Organismus
ja,
parallel weiter.
Ja, also jetzt auch, keine Ahnung, wenn man jetzt mal wirklich beim Gewicht oder sonst wie bleiben will, wo ich mir denke, so viele, also gefühlt jede Frau, ich kenne glaube ich keine Frau, also ernsthaft, die noch nie mit Körperbildern oder irgendwie dem eigenen Körper ein Problem hatte. So. Und ich finde das so krass, dass so viele schlaue, tolle Frauen so viel Lebensenergie in diese Themen verschwenden irgendwo. Weil ich mich dann auch frage, und ich lese gerade von Sophie Passmann das Buch Pick Me Girls. Mhm. Und dann sagt sie auch so diesen einen Satz, oder das ist eine Frage irgendwie, die sie sich stellt. So, sie fragt sich manchmal, welche Person sie hätte werden können, wenn sie nicht so viel Energie in ihre Optik oder in ihr Erscheinungsbild verschwendet hätte irgendwo. Weil man, das ist ja Energie und das ist ja so viel Lebenszeit, die man damit verbringen könnte, irgendwelche, weiß ich nicht, neue Hobbys zu finden oder seine Leidenschaft, weiß ich nicht, irgendwie zu finden, interessante Bücher zu lesen oder Sachen für sich selber als Mensch im Inneren zu tun. Aber man bleibt halt immer in dieser Hülle und steckt so viel Energie in diese Hülle. Und das finde ich so krass.
Und jetzt überleg mal, wo es herkommt. Ich meine, wir leben ja jetzt aktuell auch in einer Zeit, ich meine, das beste Beispiel passiert gerade, wir machen hier gerade einen Podcast und sehen uns irgendwie übers Internet, ne? Aber genau dadurch passieren ja auch diese ganzen Dinge. Also wir sehen natürlich viele, viele Frauen, viele Menschen, die irgendwie anders aussehen. Man vergleicht sich, vor allem in diesen ganzen Social-Media-Plattformen. Ist völlig normal, dass man dann mal, vor allem wenn man vielleicht mal eine nicht so starke Phase hat, dann auf einmal anfängt, an sich zu zweifeln. Aber genau da finde ich es jetzt zum Beispiel cool, dass ich jetzt wiederum so eine Plattform nutzen kann. Vielleicht kommt dann irgendjemand mal über mein Foto und denkt sich, ach so, warte mal, ohne Haare ist ja auch ganz cool, als Vorbild oder als Vergleich mal zu sehen, dass auch sowas mal da reinkommt. Das ist nicht nur die lange Pracht sein muss oder die großen Brüste. Ich habe kleine Brüste und damit bin ich fein. Aber dass man auch eben noch mal andere Beispiele sieht, mit denen man sich vielleicht auch sonst irgendwie nicht vergleicht hätte oder so, ne? Ja. Oder verglichen hätte. Voll. Oder so. Genau. Ja.
Aber wie würdest du trotzdem sagen, wenn man jetzt echt den konkreten Fall hat, wenn man das bei sich merkt und da schon so reflektiert ist und merkt, ich definiere mich zum Großteil über meine Haare oder über meinen Körper oder über meine Optik. Wie würdest du sagen, wären dann so erste Schritte, dass man irgendwie lernt, so seine Weiblichkeit anders zu definieren? Also zum einen frage ich mich auch, da habe ich auch mit einer Freundin vor kurzem geredet, warum man überhaupt unterscheiden muss in Weiblichkeit und Männlichkeit, warum man nicht einfach in seine Menschlichkeit sich ergründet, weil ich glaube auch, wenn man denkt so, keine Ahnung, wie kann ich weiblich sein, so okay, ich bin besonders empathisch oder besonders fürsorglich oder besonders, weiß ich nicht, kann gut zuhören oder keine Ahnung wie, aber vielleicht will ich auch jemand sein, die super selbstbewusst ist und die super laut ist oder die, keine Ahnung, das sind ja eher so männlich, die Attribute, die oft Männern zugeschrieben werden.
Ja, ja.
Deshalb finde ich schon mal allgemein, da ist vielleicht die Frage, ob das jetzt weibliche Charaktereigenschaften sein müssen oder auch einfach menschliche. Aber wie würdest du halt sagen, kann man so diese persönlichen Eigenschaften so für sich anders definieren und auch so stärken, statt mit der Hülle und statt nur mit der Optik?
Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel kreisrunden Haarausfall. Kann ich auf jeden Fall nur sagen, dass wenn ich neu in diese Situation kommen würde, würde ich es nicht mehr zulassen, so viele Jahre, dass dieses Thema mein Leben und mein Ich dominiert. Ich würde mir wünschen, dass man es schafft, zu akzeptieren, sich direkt damit auseinanderzusetzen, dass diese Krankheit so einen Verlauf nehmen kann und nicht seinen Körper zuschüttet mit irgendwelchen 1000 ungesunden Medikamenten in der Hoffnung, dass irgendwas wieder wächst, weil dann bin ich ja selbstbewusst und weil dann bin ich weiblich, sondern ab dem Zeitpunkt schon anfängt, sich eventuell mit einer anderen Lebensphase sich zu arrangieren irgendwo. Mhm. Weil es ist nun mal so, wie es ist. Und
sich nicht so zu wehren, so innerlich auch so, ne? So
ja, kämpfen. dieser ewige Kampf, diese ganze Energie, die man da reinsteckt, ich glaube, dass wir die auch anders gut gebrauchen könnten. Ja. Und am Schluss wird man vielleicht sowieso enttäuscht. Das soll jetzt gar nicht so pessimistisch klingen, aber hätte ich gewusst, was mir das zurückgeben kann, dass ich einfach sage, okay, ich habe das jetzt akzeptiert, es ist, wie es ist, hätte ich ganz ehrlich das gern vor 10 Jahren schon gemacht oder vielleicht auch vor 15 Jahren.
Also du meinst quasi so im ersten Schritt, das einfach, ja, zu akzeptieren und dann?
Akzeptieren, aber das ist auch natürlich einfach gesagt, nur ich möchte, dass jeder für sich weiß, egal ob männlich, weiblich, Männer haben das teilweise im Bart, dass wir damit leben können, damit rausgehen können, genauso wie ein Pigmentfleck oder weiß ich nicht was, dass wir einfach akzeptieren, dass das zu unserem Ideal dazugehören darf.
Ja.
Wenn wir hier eine Lücke haben, wenn wir uns entscheiden, von heute auf morgen die Haare abzurasieren, dass wir uns nicht davon beeinträchtigen lassen und sagen, okay, da ist jetzt was außer der Norm und deswegen können wir jetzt nicht normal leben oder so. Das würde ich gerne, dass das eher schnell in unseren Organismus irgendwie reingeht und dass man versteht und sagt, ey, es ist, wie es ist, Situation annehmen, man darf sich darüber ärgern, man darf auch darüber traurig sein, um Gottes Willen, es ist gar nicht anders möglich. Ja. Aber dann sagen, okay, so und so ist die Situation. Ich habe die und die Möglichkeiten. Mütze, Haarband, Perücke, abrasieren, was auch immer.
Ja.
Aber nicht verkriechen und sagen, und ich kann jetzt dieses eine Leben, was ich habe, nicht leben, weil es mir damit so schlecht geht.
Ja.
Das ist einfach schade.
Ja, und ich glaube halt wirklich so diesen Fokus irgendwie eher aufs Innere zu bisschen zu switchen, weil ich glaube, es ist ja schon, ich meine, warum definieren sich so viele Menschen über ihre Optik und konzentrieren sich so auf das äußere Erscheinungsbild, weil ich glaube schon, dass es einfach ein Tick, in Anführungszeichen, leichter ist, weil das ist ja was du siehst und wenn du zum Beispiel abnimmst oder so, dann hast du ein Ergebnis, was du optisch im Spiegel wahrnehmen kannst oder deine Haare, die sind da oder nicht da, das kannst du wahrnehmen und es ist natürlich auch viel leichter, sich da reinzusteigern, als in sich selber zu gucken, so, wer bin ich denn eigentlich? Weil man selber ist ja wie, man hat ja, das ist ja nichts, was du sehen kannst. Das ist ja so eine, man ist ja zum Teil so eine Blackbox. So. Und es ist natürlich viel anstrengender oder auch vielleicht zum Teil auch unangenehmer, sich so Fragen zu stellen, so wie bin ich als Mensch? Wie kann ich innerlich schön sein? Wie möchte ich innerlich sein? Wie bin ich innerlich weiblich oder männlich oder menschlich? Keine Ahnung. Das sind ja viel komplexere und viel schwierigere Fragen. Und ich glaube, deshalb definieren sich halt vor allem so viele über die Optik.
Ja, und man muss ja auch einfach dazu sagen, der Spruch kommt ja auch nicht von irgendwo her, dass wahre Schönheit einfach von innen kommt.
Ja.
Und das ist auch so.
Ja.
Das ist auch so. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir dann immer direkt sagen, okay, es kommt von innen und ich sage jetzt einfach, das ist schön, sondern diese Schönheit kommt auch durch eine gewisse Akzeptanz. Und darauf sollten wir uns verlassen. Und das ist auch dieser Motor, finde ich, der uns antreibt und uns auch immer wieder dieses Energiepaket, was wir so in uns tragen, auch auflädt. Also so empfinde ich das zumindest.
Ja. Aber ich finde schon so, ich meine, es gibt so Sprüche, wie du auch gesagt hast, in der wahre Schönheit kommt von innen. Das ist so, das hat man, keine Ahnung, habe ich bestimmt auch schon mal gehört und wenn man es aber, glaube ich, noch nicht, wenn man noch nie so eine Situation hat, die einem das wirklich, die das einen wirklich fühlen lässt, ich glaube, dann versteht man so einen Spruch erst wirklich. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Weil voll oft so innere Schönheit, so ja, safe. So. Aber wenn man dann auch einfach, alleine auch, wenn ich mich jetzt mal so mit dir unterhalte und mich so richtig da reinfühle, auch, dann denke ich mir, okay, dann versteht man so einen Spruch erst ganz, ganz anders. Weil man dann irgendwie auch erst versteht, was damit wirklich gemeint ist und und dann ist wieder
aber man kann auch ein leichtes Beispiel nehmen. Nehmen wir mal das Beispiel, wir werden jetzt Single-Frauen und wir daten einen Typen, der so pretty ist, wirklich so ein hübscher Mann, groß, alles, also so wie jeder von uns sich diesen Mann vorstellt. Und dann sieht der richtig gut aus. Und dann hat er aber einen Charakter wie ein Stück Brot. Dann finden wir den doch auch nicht mehr
hübsch. Gibt auch leckeres Körnerbrot, ne? So ist es nicht.
Ja, klar, aber dann finden wir den ja theoretisch auch nicht mehr hübsch.
Das stimmt.
Und deswegen zeigt es ja auch wieder, dass die Schönheit von innen kommt.
Voll.
Weil wenn er einen Charakter hat wie ein Stück Kacke, sorry, aber dann bringt es uns auch allen nichts mehr. Und das wäre nochmal ein etwas leichteres Beispiel, was vielleicht nicht ganz so deep ist.
Ja.
Aber da, das ist, daran merkt man es doch schon.
Ja. Aber jetzt, wo wir schon bei Männern sind, würdest du sagen, also beziehungsweise welchen Einfluss glaubst du haben denn Männer darauf, wie wir uns weiblich fühlen und auf unsere Weiblichkeit?
Ich glaube, Männer können schon Einfluss darauf haben. Aber ich habe so ein bisschen gelernt, auch für mich mein Ding zu machen, auf einer gesunden, egoistischen Basis. Mhm. Weil entweder das gefällt jetzt jemanden oder halt nicht. Also gut, ich bin jetzt mit Jan, aber was hätte ich machen sollen, wenn ich den toll finde und er aber sagt, ich mag dich, ich mag auch deinen Charakter, aber mir gefällt es einfach nicht, es zieht mich nicht an, dann kann ich ja auch nichts machen. Mhm. Also das wäre dann so ein Punkt, wo dann Männer schon mit einem was machen, weil man dann einfach konfrontiert wird damit, dass jemand sagt, nein, ich entscheide mich jetzt dagegen, bewusst dagegen, das passt nicht zu mir, das zieht mich nicht an, das will ich nicht. Ich glaube, dadurch, dass es bei mir einfach relativ, wie soll ich sagen, man kann es ja faktisch nicht ändern. Ja. Und ich bin jetzt auch in der Situation, wo ich einfach ja ganz klar auch vergeben bin und das gut so ist. Aber wenn ich irgendwie in so einer Situation nochmal wäre oder was auch immer und jemand dann sagt, ey, das geht nicht, klar wird es was mit mir machen, aber ich kann es nicht ändern. Und von daher muss ich direkt wieder umdenken und sagen, okay, dann bist du nicht der Richtige für mich, weil ich kann ja nichts machen.
Ja, voll.
Nee,
voll.
Ich kann mich ja nicht zerteilen, weißt du? Oder irgendwie irgendwas ändern für ihn, damit das jetzt dann für ihn passt. Es ist schwierig. Es ist schwierig zu beantworten, weil das doch sehr individuell ist. Ja. Ne? Jeder hat ja auch nochmal unabhängig von Haargeschichten ein ganz individuelles Selbstbewusstsein, was Gründe hat, warum es so ist, wie es ist.
Aber hast du das Gefühl gehabt, dass du jetzt von Männern anders wahrgenommen wirst?
Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich anders wahrgenommen werde. Ich glaube tatsächlich oft mit einem Gefühl von, okay, krass, Respekt.
Ja, voll.
So geil, dass du das so, dass du dazu stehst. Und man bekommt natürlich auch oft zu hören, dass auch für Männer wiederum diese Art von Selbstbewusstsein auch sexy sein kann. Ne?
Voll.
Das reizt ja Männer dann auch oder Menschen.
Voll.
Wenn jemand mit Situationen selbstbewusst umgeht und das ausstrahlt und
ich glaube, genau das ist halt der Unterschied, weil du bist super selbstbewusst und ich glaube inzwischen einfach total im Reinen mit dir und deiner Situation. Aber ja. Ich glaube, genauso gibt es halt andere Mädels vielleicht, die dann aber vielleicht auch, weiß ich nicht, Anfang 20 oder so, wo man irgendwie eher 18, wo man so im Teenie-Alter halt einfach voll unsicher ist. Und wenn man dann sich denkt, keine Ahnung, jetzt mal vom Thema Haare, weil okay, in dem Fall, man kann es wirklich einfach nicht ändern, aber sagen wir mal Brüste. Ja, mhm. Und wenn man denkt, wenn man denken könnte, Männer denken, Brüste sind weiblich. So, oder große Brüste sind weiblich. Ich habe jetzt aber keine großen Brüste. Dementsprechend findet mich ein Mann nicht weiblich und dementsprechend findet er mich dann auch nicht mehr so toll. Ich glaube, wenn man noch in einem nicht selbstbewussten Stadium mit sich selber ist, dann bezieht man das natürlich auf sich selber und denkt, oh mein Gott, ich bin deshalb nicht mehr so viel wert, weil der Mann möchte das und das. Aber ich glaube, klar, wenn man dann irgendwann mal realisiert hat und wenn man, das kommt dann vielleicht einfach mit der Zeit und mit Lebenserfahrung und dem Alter, dass man dann natürlich an den Punkt kommt, ja, aber ich bin ja trotzdem genauso gut auch.
Absolut.
Oder mein Wert hängt nicht von meinen Brüsten jetzt ab, so in dem Fall. Aber ich glaube, das ist halt genau der Unterschied. Und wo du halt inzwischen bist, dass du einfach unfassbar selbstbewusst bist und sehr im Reinen mit dir bist. Und ich glaube, das ist dann genau der Punkt, wo das, was Männer wieder super attraktiv finden. Mhm. Oder auch Menschen allgemein.
Wobei ich auch sagen muss, zu dem Thema Brüste jetzt nochmal als Beispiel, wer sagt denn da draußen, dass nur die großen Brüste jetzt irgendwie top sind und angesagt sind? Also es gibt ja durchaus auch noch eine andere Zielgruppe und dann muss man sich vielleicht, das klingt so ja, so stark, aber das meine ich damit einfach, dass vielleicht muss man sich auf eine andere Zielgruppe einlassen und nach den anderen deinen Blickwinkel anders ausrichten.
Ja.
Weil wenn nur du die Großen geil findest, dann okay, dann bist du nicht in meiner Zielgruppe, aber dann muss ich mal nach denen gehen, die ja auch kleine Brüste schön finden.
Ja.
Es gibt auch Männer, die darunter, glaube ich, leiden, dass sie jetzt nicht 1,90 groß
Voll.
Sind. Aber wer sagt denn, dass Männer 1,90 groß sein müssen?
Das ist genau der gleiche, das ist ja dieser Vergleich mit bei Männern, so, weil viele ja Frauen Männlichkeit ja auch so definiert, dass der Mann groß ist. Und für die ist es ja dann genauso schlimm, wenn Frauen immer so sagen, ja, sie wollen großen Mann, so, ja, okay, macht es jetzt kleinere Männer weniger wertvoll. So.
Ich glaube, da gibt es einfach für jeden, auch wenn der Weg manchmal lange ist, den passenden Deckel. Das klingt jetzt wieder so wie so ein Sprichwort, aber das ist so. Wir wollen alle oder alle sagen, ja, große Männer sind toll. Wenn dann eine Frau aber 1,84 ist, für sie ist es total schwer.
Voll.
Oder für viele Frauen, die groß sind, die sagen,
schwer.
Ich bin Echt? Bist du groß?
Ja, bin 1,78 und ich, also ist jetzt nicht super groß so, aber ich tu mir schon schwer.
Krass, und ich finde zum Beispiel große Frauen voll sexy.
Ich mag das auch eigentlich, groß zu sein tatsächlich. Aber auch, weil, also ich fühle mich nicht groß. Das ist so dieser Unterschied. Irgendwie, ich nehme mich selber jetzt nicht so groß wahr und dadurch auch, wenn ich dann so Männer sehe, so von Weiben weg oder so, denke ich mir so passt voll. Aber dann, sobald ich so daneben stehe, dann fällt mir halt auf, der ist irgendwie jetzt nicht so groß. Und ich glaube, das ist, weil ich mich selber halt nicht so groß fühle. Aber eigentlich mag ich es, groß zu sein. Aber immer, wenn es halt dann mit Männern darum geht, so dann ist es schon ein Thema.
Aber scheitert es deswegen? Denkst du das? Oder ist es ausgesprochen, dass es ein Thema ist mit Männern, weil du das jetzt auch so gesagt hast?
Was meinst du mit Scheitern?
Also, weil du gesagt hast, es ist dann schon so ein Ding mit Männern, so, das klang so, als hättest du vielleicht schon eine Erfahrung gemacht, dass es aufgrund deiner Größe irgendwie mal nicht geklappt hat oder so.
Eher von mir aus. Also, ich habe das Gefühl, Männer stört das nicht. Männer stört das nicht. Also, auch tatsächlich, meine Ex-Partner waren jetzt irgendwie auch alle nicht so groß so. Und dann, manchmal hat es mich auch nicht gestört. Aber ich muss auch sagen, und da sind wir wieder beim Thema Weiblichkeit, was ja dann eigentlich wieder ein eigener Komplex von mir ist. Ich muss schon sagen, ich fühle mich neben einem größeren Mann, fühle ich mich weiblicher. Als wenn der Mann jetzt 1,80 ist und man sich sehr konzentriert oder meinetwegen gleich groß ist, dann fühle ich mich einfach ein Stück unweiblicher, als wenn ich weiß, da ist ein großer Mann neben mir, an den ich mich so halt an dieses stereotype Bild, so an so dieser, der dann so diesen Beschützerinstinkt so ein bisschen auch ausstrahlt und so. Und da habe ich mich dann aber auch schon mal gefragt, weil eigentlich ist es ja dann ein Problem, was ich selber habe mit meiner Weiblichkeit, dass ich einen großen Mann brauche, um mich weiblich zu fühlen. Weil ich kann mich natürlich ja auch mit meinen 1,78 neben einem 1,78 Meter großen Mann theoretisch weiblich fühlen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und da habe ich zwar jetzt auch noch keine Antwort für mich gefunden. So, bestehendes Problem. So, was ich noch nicht gelöst habe. Ich meine, keine Ahnung, manchmal frage ich auch, muss man es lösen? Weil ist es ja irgendwie auch theoretisch legitim, Präferenzen zu haben, so. Aber das ist halt einfach natürlich durch meine Größe ist es einfach jetzt, sage ich mal, nicht so leicht wie für eine, keine Ahnung, 1,70 große Frau oder eine 1,65 Meter große Frau, einen größeren Mann zu finden, so, weißt du?
Ja, aber glaub mir, es gibt wirklich auch kleine Männer, die auch alles schon kennengelernt, kleine Männer, die ein super krasses Selbstbewusstsein haben und denken, sie sind 2 Meter groß. Mhm. Aber auch umgekehrt, ne? Die großen, die man denkt, bei denen man denkt, ja, aber hä? Also auch da wieder, es ist.
Ja, voll.
Es ist ein Puzzle. Es ist einfach krass.
Voll. Zu deinem Mann. Du bist ja jetzt mit Jan zusammen. Und hattest du eigentlich je, als du dich bei Bachelorette angemeldet hast, hast du da eigentlich je so damit wirklich ernsthaft gerechnet, dass du da so deine große Liebe kennenlernen wirst?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es ganz, ganz krass gehofft. Aber das ist natürlich auch, da müssen ja viele Faktoren stimmen. Ne? Also die müssen, die Produktion muss gut casten. Gegenseitig muss man sich irgendwie gut finden. Unabhängig vom Gutfinden muss es dann noch bestehen können, auch in der Realität, im Alltag. Dann ist eine Distanz natürlich auch ein Thema. Hätte ich jetzt einen ganz normalen Job im Sinne von, ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, ein Team zu leiten und sitze in Frankfurt und muss das einfach von hier machen. Ja. Dann, auch da muss man dann gucken, ne? Aber das sind alles Faktoren, die natürlich da gut mit reingespielt haben, dass ich aufgrund meines Jobs natürlich von überall, Gott sei Dank, arbeiten darf, was ein ganz, ganz großes Geschenk ist, weil er hier wiederum verankert ist. Also da muss echt viel passen. Ich kann auch verstehen, wenn es nicht klappt und wenn es nicht hält. Es ist auch einfach sehr viel Trubel, auch gerade nach der Ausstrahlung. Beziehung in der Öffentlichkeit. Jeder erwartet etwas von einem. Das ist auch so ein Grund, warum wir so ein bisschen. Also wir zeigen uns ja in der Öffentlichkeit und auch auf Social Media, aber auch nicht mehr alles, weil man muss sich auch ein bisschen schützen.
Voll.
Und das beste Beispiel war zu Beginn, wenn wir uns dann irgendwie eine Woche nicht online gezeigt haben, dann hieß es immer direkt, wir sind getrennt.
Ja.
Und ich glaube, mittlerweile wissen unsere Communities, dass es damit nichts zu tun hat, sondern dass wir einfach auch trotzdem ja noch jeder ein eigenes Leben hat und wir einfach die Beziehung auch ein bisschen schützen. Deswegen zeigen wir auch nicht mehr alles.
Voll.
Weil es einfach zu viel ist.
Ja, und weil man hat dadurch ja, ist ja so eine Erwartungshaltung der Follower so ausgesetzt irgendwie, ne? Ja. Man gerecht werden zu müssen so. Und das ist ja voll der Stress.
Ja, und deswegen, also man führt ja die Beziehung für sich und nicht, um jetzt den anderen da draußen zu beweisen, ey, bei uns ist noch alles gut.
Wir sind immer noch
zusammen.
Was auch immer. Ja.
ja, also wir sind happy, dass wir noch zusammen sind, aber wissen wir, ob wir für immer zusammenbleiben? Ja, ja. Das weiß man doch heutzutage nie. Leider auch nie. Und so realistisch muss man ja auch sein. Und das wissen wir nicht. Wir genießen die Zeit, die wir miteinander haben, ne? Aber man kann es letztendlich nie wissen.
Voll. Du hattest gerade gesagt, dass bei Bachelorette gut gecastet werden muss. So eine allgemeine Interessensfrage. Ist es quasi so, dass du zuerst gecastet wirst und dann casten die Männer, die passen könnten? Nee?
Nein, ich glaube, die casten sowohl als auch. Also die casten mehrere Frauen gleichzeitig. Ja. Weil man muss ja mit uns erstmal, also man ist mit den Frauen, mit den potenziellen Bachelorettes erstmal in Gesprächen. Weil man muss ja letztendlich auch sagen, die Hauptfigur, die Frau jetzt im Bachelorette-Sinne, die trägt ja das ganze Format. Ja. Dementsprechend wollen die dich natürlich erstmal kennenlernen. Man trifft sich ganz oft für einen Kaffee und hier und da. Wie ist man drauf? Wie ist die so? Hat die heute einen guten Tag? Ist sie einen schlechten Tag? Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und parallel werden schon ganz viele Männer, glaube ich, gecastet. Mhm. Und natürlich wird man gefragt, auf was stehst du oder auf was stehst du nicht. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass sie wirklich ja bis kurz vor die eigentlich nicht sagen, ob du es bist oder nicht, sind ja mehrere Frauen im Rennen. Ja. Das heißt, mehrere Frauen, mehrere Wünsche.
Ja.
Und dann irgendwann, glaube ich, wird entschieden.
Ah,
sowohl bei der Bachelorette-Seite als auch bei den Kandidaten.
Dann. Ah, okay. Ja, ich dachte, ob da quasi schon so eine Art Vorsortierung passiert.
Vielleicht ein bisschen. Aber wenn es jetzt danach geht, ja, ich glaube, das, nee.
Okay.
Da hätte ich jetzt auch ein paar Sachen vielleicht nicht. So.
Haben sie nicht so gut zugehört.
Nee. Aber auch da wieder, ne, das sind dann äußerliche Faktoren,
voll,
die oberflächlicher Art und Weise sind.
Ja.
Das habe ich auch Jan am Schluss gesagt. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass mein nächster Freund, den ich habe, schwarz und groß ist.
Mhm.
Gut, siehe da, er war auch vor Ort. Wäre er da gewesen. Aber er ist es nicht geworden.
Voll.
Also ich auch da wieder. Ich habe irgendein Muster da wieder durchbrochen. Und manchmal hat man so eine Vorstellung von etwas. Und das kann auch ganz schnell dann doch anders ausgehen. Ne?
Wollte ich gerade fragen, nämlich seitdem du dich selber wahrnimmst, ob auch deine Wahrnehmung von Männern sich verändert hat. Dass du quasi nicht mehr
total
so auf die Optik gehst und so.
Voll. Mhm. Also Optik ist wichtig. Aber ich glaube, ich habe so viel auch mit mir selbst gearbeitet und ich tue es immer noch und ich schreibe mir auch immer noch irgendwie so kleine Zettelchen hier als Beispiel irgendwie, ich glaube an meine Träume, ich mache das jeden Tag noch mit mir selbst und deswegen habe ich ganz, ganz krass auf jeden Fall gemerkt, dass mir das wichtig ist, wenn ich mich bei jemandem wohlfühlen kann, fallen lassen kann und es bringt mir kein schöner Mann irgendwas, wenn ich mich mit dem zum Beispiel nicht unterhalten kann oder ich bei dem nicht weinen kann oder so.
Ja. Ich glaube, wenn man halt einmal für sich selber gemerkt hat, ich bin mehr als nur meine Optik und ich bin mehr wert als nur meine Optik, dann ist es ja absolut selbstverständlich, auch das Männern zuzuschreiben und zu sagen, Männer sind auch mehr als die Optik und dementsprechend geht man
eben
auf andere Dinge. Ja.
Absolut.
Ja. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, liebe Sharon. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke, dass du so offen warst. Ich nehme sehr viel mit und ich glaube, die Zuhörerinnen nehmen auch sehr viel mit. Deshalb danke dafür und danke, dass du...
Ich danke dir. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es hat viel Spaß gemacht. Gefühlt hätte man jetzt noch ewig weiter quatschen können, aber man hört ja auch keinen Podcast an, der 4 Stunden geht.
Nee.
Aber vom Feeling her hätte man jetzt noch ewig reden können.
Voll. War sehr schön. Dann danke dir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ja, tschüssi.
Bis bald, tschüss.
So, liebe Leute, und das war es leider auch schon wieder. Nicht traurig sein, nächste Woche sind wir wieder da, klar. Aber ich muss ja auch nochmal echt wirklich betonen, ich fand es super inspirierend, mit Sharon zu sprechen, weil ich tatsächlich auch zu dieser Sorte Frau gehöre, die sich absolut, natürlich nicht nur, ne, aber schon einen großen Teil über ihre Haare definiert. Und ich mich auch manchmal dann so gefragt habe, so, boah, wer wäre ich eigentlich ohne meine Haare? Und umso wichtiger ist es, dass wir uns echt immer wieder vor Augen halten, dass wir uns nicht über unsere Optik definieren, weil das alles so unfassbar vergänglich ist, sei es durch Alter oder vielleicht auch durch irgendwie eine Krankheit, die einem dann plötzlich etwas nimmt. Und ja, deshalb umso wichtiger, dass wir uns auf unsere inneren Werte konzentrieren und gucken wollen, okay, wie möchte ich mich denn über welche menschlichen Charaktereigenschaften möchte ich mich definieren? Und das ist einfach viel, viel, viel wichtiger als irgendwie unsere
Hülle. Und ansonsten geht es natürlich wie immer nächste Woche hier weiter. Und da habe ich die liebe Laura Block zu Gast. Laura ist Content-Creatorin und Volontärin bei ProSieben. Und es ist sehr lustig. Eigentlich wollten wir vor allem über ihr Volontariat sprechen, wie das so abläuft in der Medienbranche, wie man da reinkommt, Tipps und Tricks, ja. Aber tatsächlich sind wir ganz, ganz anders abgebogen und kamen bei meinem Lieblingsthema Männer raus. Und dann haben wir letztendlich darüber gesprochen, was sie aus vergangenen Beziehungen gelernt hat, wie sie eigentlich so zu Dating-Apps steht, und auch darüber, warum sich Laura niemals vorstellen könnte, Hausfrau zu sein. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Ich würde mich super, super dolle freuen, wenn wir uns hier wieder hören. Und ansonsten, genau, freue ich mich wie immer auch, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet. Und ansonsten könnt ihr auch super gerne bei unserem Instagram-Kanal und bei unserem TikTok-Kanal unter uns unterstrich gesagt vorbeischauen. Da kriegt ihr auch ganz vielen tollen Content von der lieben Svenja, sei es die Kühlschränke der Gäste oder dann auch kleine Clips, ne, weil wir filmen ja auch immer mit und da gibt es ein paar Videosequenzen zu sehen, bis wir dann hoffentlich irgendwann mal ein kompletter Videopodcast sind. Und genau, das war's von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag.